herzlich willkommen bei unserem Lieblingspodcast Gefühlsecht.
Wir sind der Podcast für alle, die Lust haben, den Teppich hochzuheben.
In der nächsten Stunde laden wir euch zu uns an den Küchentisch ein und öffnen mit unserem Gast einen Safe Space, um all das zu erleben, was gefühlt werden möchte.
Wir kreieren einzigartige Geschichten und stellen Fragen. Dabei wollen wir mit der Idee aufräumen, dass wir in eine winzig kleine Form passen müssen, um magisch, heilig, würdig und kraftvoll zu sein.
Wir sind Kat und Caesar, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Caesar ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslagen, Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet.
Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche.
Unsere Themen sind so vielfältig wie die Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft. Seit über 3 Jahren gelingt es uns, sowohl die Freude, die Lust, die Leichtigkeit, als auch den Schmerz, die Trauer und die Angst und Scham zu uns an den Tisch einzuladen. Und das mit einer Mischung aus Tiefgang, Leichtigkeit und Humor.
Wir fragen uns und unsere Gäste, wie wir als Frau, als Mann, als Paar leben wollen. Wo stoßen wir an Grenzen? Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können?
Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
Ich sag's jetzt einfach mal, ihr seid Schwestern, eure Mutter ist verstorben und du sagst, hey, ich fand meine Mutter total super aus den und den Gründen und du bist nur im Kotzen und sagst nichts mehr. Dann ist es ja meine Aufgabe, daraus was zu verweben. Und wenn jetzt euer Vater keinen Kontakt mehr hat und ihr mir aber auch was erzählt und der sitzt hier aber nicht, dann wäre zumindest auch meine Frage, wie ist das? Soll das damit rein? Wir müssen uns im Klaren sein, dass euer Vater aber gerade nicht hier ist. Was ist euer Gefühl? Sollte ich den mal anrufen? Also ich glaube, das ist auch so vom Gefühl her meine besondere Gabe, auch diese Sachen anzusprechen.
Es ist auch eine Friedensarbeit zwischen den...
Total. Also bei mir ist es für mich, für meine Profession, auch als systemische Beraterin, super wichtig, die Rollenklarheit. Also ich finde es natürlich auch mega spannend, da eine Konfliktberatung rauszumachen oder eine Aufstellung oder sowas.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das hat ja alles einen Aufstellungscharakter. Das
total.
Heißt, du fühlst dich wahrscheinlich... Geht es auch nicht nur um das, was sie sagen,
nee,
sondern das, was du fühlst und ob jetzt irgendwie Onkel, weiß ich nicht wer, da bei dir mit am Tisch sitzt in irgendeinem Gespräch oder der wird 5-mal benannt von irgendjemandem, dann hast du ja schon ein Gefühl für Onkel sowieso.
Ja.
So, da sind wir. Wieder! Juhu! Ich glaube, das letzte Mal an diesem Küchentisch, Katinka, saßen wir... September?
Nee, wie saß es mit Anna hier?
Nee, das war in der Nachbarwohnung.
Wohnung, stimmt, du hast recht.
Weil es geht um diesen Tisch.
Ah ja.
In dieser Küche.
Ah ja, du sagst es.
So. Also, insofern, wie schön. Herzlich willkommen. Gefühlsecht.
An meinem Küchentisch meinst du? Ich an meinem Küchentisch?
Mhm. Ja. Genau. Magst du nochmal 3 Sätze sagen?
Nö, ich freue mich, dass ich hier bin,
okay.
Dass wir es geschafft haben.
So, ja. It has been a while. Wundervoll. Da sind wir wieder. Und wir haben, was ihr euch schon gedacht habt, wir haben einen Gast bei uns und heute sitzt Annette Nordhoff bei uns. Herzlich willkommen, liebe Annette. Du hast ein besonderes Thema dabei, weil es...
Mehrere, wie wir schon im Vorgespräch gerade festgestellt haben.
Ich habe das Leben dabei.
Du hast das ganze Leben dabei, genau. Und du hast uns geschrieben, und das finde ich erwähnenswert, weil uns ja immer mal welche schreiben. Manche empfehlen ihre, keine Ahnung, bei denen sie Seminare machen oder von denen sie...
Hairstylistin.
Alles, genau. Und manche schreiben uns auch selbst und das auch wirklich durch die ganze Nation. Also das ist schon mal total schön. Vielen, vielen Dank, dass ihr das tut. Macht das unbedingt weiter. So. Und du hast uns geschrieben, weil die wundervolle Steffi, auch eine unserer ersten Hörerinnen und wundervoll ganz oft bei
und
unseren
auch, wollte ich gerade sagen,
Abenden gewesen.
Abenden. Der nächste übrigens am 7. März, für alle, die Lust haben, dabei zu sein.
Und Hamburg ist immer um die Ecke.
Ja.
Ja, also
sollte es sein.
Ganz viele, die wirklich Kilometer auf sich nehmen.
Da und dann Steffi hier immer dabei.
Strahlend in der Tür stehen. Genau. Aber Steffi haben wir jetzt ein paar Mal vermisst. Mhm. Das ist hier jetzt mal
also
wichtig.
Also Steffi, wir sehen dich hoffentlich am 7. März.
So. Und wir haben alle deine Nummer.
Sehr gut, genau. So, liebe Annette, zu dir.
Ja.
Fang du mal an oder stell du dich mal vor, womit du dich bei uns vorgestellt hast. Ich glaube, es geht so rum.
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde auch diesen Küchentisch total super und sehr gemütlich. Und ihr könnt ja jetzt alle gar nichts sehen, aber ich habe einen grandiosen Blick raus auf Hamburg. Und allein deswegen, ich mache jetzt Promotion in der Promotion, lohnt es sich schon mindestens zu dem Gefühlsechtabend zu kommen, weil der Ausblick total geil ist. Und drin der Ausblick zu den Menschen bestimmt noch. Mindestens genau.
Der Hinblick
ist auch gut. Genau, zu mir. Es ist irgendwie interessant. Ich habe mich gemeldet mit meinem, würde ich sagen, gerade lebensaktuellen Thema der freien Trauerrednerin. Merke, dass ich immer wieder bei mir lande und jetzt bin ich schon mittendrin und bei, im Grunde beim Leben. Also Cesar, wir hatten so ein bisschen kurz telefoniert und ich merke immer wieder, dass ich selber den Anspruch habe als freie Trauerrednerin, da muss doch mehr Tod, da muss doch mehr Trauer, da muss doch mehr Schwarz. Und ich bin immer wieder direkt im Leben. Also sobald du mit dem Thema Tod dich befasst, also zumindest geht es mir so, und Menschen, denen ich begegne im Kontext, bist du mitten im Leben. Mhm. Und deswegen finde ich, wo du mich gerade so fragst, was hat dich hergebracht oder mit welchem Thema bist du da, denke ich so, ja, freie Trauerrednerin war der Anlass. So. Mhm. Sagen wir es mal so.
Also da wollte ein bisschen mehr Licht. Ja, auf dein Tun. Ja. Ja, weil wir hatten ja Franziska Hilmer hier mit achtsamen Bestatten. Wir hatten, sag mal schnell, die Sterbeamme, die jetzt mit Franziska auch zusammen, einen wundervollen, machen wir auch mal schnell Werbung.
Ja, du darfst mich nicht fragen, weil ich stille noch und ich weiß nicht mal, wer du bist so ungefähr.
Ich stelle euch sonst gerne noch mal vor.
Schade, die hat mir ganz am Anfang die Sterbeamme.
Ja, kommt gleich. Kommt gleich.
Kommt noch irgendwann. Rein. Genau, aber ihr kennt die, ihr könnt ja auch alle nachschauen. Auch wundervoll. So, und da haben wir uns natürlich immer schon reingeworfen in dieses Thema Hilfe, wir dürfen nicht drüber reden. Oder ja, die Toten werden im, abends um 10 im Dunkeln abgeholt. So. Also, wie kam das Thema zu dir und was passierte dann?
Ja, ganz aktiv erinnere ich mich an zwei Schlüsselmomente. Das war zum einen, als mein Vater gestorben ist, das ist jetzt 3 Jahre her, saß ich bei ihm, Sterbebett finde ich ist auch schon so gruseliges Wort, das ist ja das Erste, was mir einfällt. Abschiedsbett klingt so kitschig, aber ich saß am Bett und wusste, er lebt nicht mehr lange, nennen wir es mal so. Mhm. Und dann mit einem ordentlich schlechten Gewissen war wirklich mein erster Gedanke, als ich ihn angeguckt habe, mir klar war, der wird nicht mehr lange hier sein in dieser Form. Ach du Schreck, ich gehe ja auch irgendwann. Mhm. Und dachte so, ich denke jetzt gar nicht an meinen Vater. Also ich hatte eine sehr enge Bindung zu ihm, deswegen habe ich mich innerlich gleichzeitig schon selber irgendwie dafür umarmt und gesagt, es ist in Ordnung, du darfst das denken. Mhm. Aber das war eine Erkenntnis, wahrscheinlich kennt ihr das auch. Bei mir ist das immer so ein Gefühl von, das ist von der Unterbewusstseinsebene in die Etage Bewusstsein hochgerutscht. Mhm. Und da habe ich immer so ein Bild von irgendwas, was man immer wieder versucht, unter Wasser zu drücken. Und das kommt immer wieder hoch, immer wieder runter, ist einfach im Bewusstsein drin. Und da war mein Körper on und hat gesagt, das ist auf jeden Fall ein Thema, was jetzt irgendwie da ist. Und es war irgendwie noch nicht greifbar für mich. Greifbarer wurde es dann definitiv auch mit Feedback meiner Schwester beim Bestatter. Wir haben irgendwie so einen Familienbestatter, wo irgendwie auf dem Friedhof, wo viele meiner Familienmitglieder sind, dass so der ja, Haus- und Hofbestatter irgendwie ist da auf dem Dorf in NRW. Und der brennt total für seinen Job. Und das war so geil, also mit diesem Mann zu sprechen. Wir saßen am Tisch und du klapperst halt immer, das gibt es auch noch eine super witzige Geschichte, du klapperst halt immer diese ganzen Sachen ab. Mhm. Welcher Sarg soll es denn sein oder Urne oder die Anzeigen, wie sollen die denn gestaltet werden? Und man klappert das ab.
Das ist eigentlich relativ stumpf so, ne?
Ja.
Auch noch.
Also genau, im Vergleich zu dem, was eigentlich der Sinn und Zweck dahinter ist, ist es ein formaler Ablauf und andererseits ist es eben auch ein Handwerk und eine Dienstleistung. Also ich finde das darf man auch nicht vergessen. Interessanterweise, das ist auch nochmal so ein, finde ich, großes, vielleicht gar nicht so Nebenthema, häufig kriegst du ja auch gar nicht die Preise genannt. Das ist schon auch ein irres Metier. Du würdest ja, jetzt mache ich mal eine kleine Fußnote, du würdest ja nie beim Schreiner Tisch designen lassen und nicht einen Kostenvoranschlag machen. Und beim Statter ist irgendwie die Feier gelaufen und da denkt man sich, was hat das jetzt, was kostet das eigentlich? Häufig so.
Okay.
Also die moderneren machen das immer mehr. Aber ich habe auch noch nie von Angehörigen gehört, die gesagt haben, wir haben jetzt irgendwie 3 Kostenvoranschläge und haben uns für den entschieden. Interessanterweise.
So, weil günstiger.
Kann man auch drüber nach, drüber nach. Ich glaube am Ende, und das ist vielleicht auch das, was ich kenne als Erfahrung, ist das auch eine Herzenssache. Also passt das hier oder nicht, fühle ich mich hier wohl. Das ist es am Ende. Und der Bogen, den ich jetzt nochmal zurückschlage, war, dass ich mit diesem Bestatter mich darüber unterhalten habe, wie toll das doch ist, dass der alle Menschen, also er kommt mit allen Menschen zusammen, weil das, was wir als, was uns als einziges, wahrscheinlich vielleicht einziges, mindestens einziges verbindet, ist, dass wir alle sterben.
Und einmal vorher gekommen sind, geboren sind. Das ist ja auch eine schöne Verbindung.
Das stimmt. Und alles andere wissen wir ja eh nicht. Also deswegen finde ich es so absurd, dass das Thema so in dem Hintergrund geraten ist oder auch wie so ein Nischenthema wirkt, aber es ist ja eigentlich das, was uns jeden Tag anschreit, diese Endlichkeit. Und irgendwann, ich komme wieder zurück zu deiner Frage, sagte meine Schwester so, pass mal auf, wir wollten doch jetzt hier mal hier die Urne aussuchen. Also ich bin völlig abgetaucht mit diesem Bestatter und bin dann da auch durch das Institut gelaufen und war so in meiner Energie und meiner Kraft und das habe ich halt gemerkt. Und gleichzeitig war aber auch diese Situation, als ich am Bett meines Vaters saß, diese Reflexion auf mein Leben, oh, du musst, glaube ich, einiges ändern, um am Ende auch sagen zu können, hey, das war ein super Leben. Mhm. Und das war dann unter anderem ein Job, den ich da gerade gemacht habe, wo ich subjektiv empfunden, manch einer mag da glücklich sein auf der Stelle, in meinem Büro saß und wenig Menschenkontakt und immer genau wusste, wie viele Blätter meine Pflanzen gerade hat.
Die Läuse drauf sitzen.
Ja, das war echt so richtig traurig eigentlich. Aber ja, solche Momente sind ja dazu da, dass man merkt, oh, du musst was ändern. Und ich glaube, das war dann diese Kombi von beruflich ist ja irgendwas so, dass du was ändern darfst. Mhm. Und das scheint irgendwie ein Weg zu sein. Und dann habe ich im Zuge der Trauer um meinem Vater viel gelesen. Also ich lese dann auch irgendwie viel Literatur, um mich auch so ein bisschen einzuordnen, was ist denn normal. Es gibt zum Beispiel, du sagst gerade Stilldemenz, es gibt ja auch eine Trauerdemenz.
Wusste ich auch.
Das wusste ich auch nicht. Und als ich es gelesen habe, war ich so erleichtert, dass ich dachte, oh Gott, du bist nicht ganz bekloppt.
Obwohl ich erinnere, dass als mein Großvater starb, da war ich auch wie in so einem Tunnel. Da hättest du mir erzählen können, was du willst. Das wäre irgendwie so, die Welt steht dann so still für einen Moment irgendwie.
Ja. Ja. Und dann habe ich im Zuge dessen das Buch gelesen von Louise Brown, die ist hier auch in Hamburg, Trauerrednerin. Das wusste ich aber nicht, als ich es gelesen habe, wie es so ist. Und war dann bei einer Lesung hier im Lotsenhaus, die gehören zu Hamburg Leuchtfeuer, im Bestattungsinstitut, ein ganz tolles. Und habe dann gedacht, super, das willst du auch machen. Und da war dann diesen klassisch deutschen.
Weil, was ist da?
Die kommen, also ganz, ganz viele Gründe. Ich glaube, da gab es, und das war einer der Gründe, eben kein bewusstes Weil, sondern ein Gefühl, das ist es.
Kannst du nochmal, du hast nämlich auch gesagt, dass du das im Krankenhaus da bei deinem Vater, dass du, nee, gar nicht, war beim Bestatter, dass du im Flow warst, dass sich irgendwas so gut angefühlt hat. Und ich glaube, dass das jeder kennt oder ganz viele eine Sehnsucht danach haben und nicht genau wissen, wie fühlt sich das denn an? Kannst du es irgendwie beschreiben?
Ja, habe ich sogar ein konkretes Beispiel, das fiel mir gestern erst ein. Ich bin auch dadurch, dass ich selber systemische Beraterin bin, auch Fan davon, in solchen Lebensmomenten auch immer mal wieder mir Beratung zu holen. Und habe auch meine Person, das sind interessanterweise auch immer Frauen, die zu gewissen Themen an meiner Seite sind. Und dann habe ich die angerufen und habe gesagt, du, ich muss mal irgendwie beruflich was da mal einmal drauf gucken. Und dann hat sie eine super Übung mit mir gemacht, dann sollte ich mich hinstellen, dann hat sie gesagt, mach die Augen zu und geh mal in eine Situation, eine Lebenssituation, in der sich alles leicht anfühlt und du total bei dir bist. Mhm. Und ich kann eigentlich sagen, ich kenne dieses Gefühl. Mhm. Klar, da ist natürlich auch ein gewisser Weg hin. Mhm. Und dann habe ich, hab ich so gegrinst. Ich hatte die Augen zu, habe gemerkt, ich hab's. Dann sagt sie, und wo bist du gerade? Und ich so im Line-up auf dem Surfbrett. Ich sitze da, ich gucke die Wellen an, ich guck um mich rum, liebe Menschen, die Sonne scheint und sie so, okay, ich sehe auch in deinem Gesicht, dass du bei dir bist. Mhm. Und dann, und ich weiß, habe ich sofort angefangen zu heulen, weil ich bin auch eine Riesenfreundin von Tränen, sagte sie zu mir, weißt du, und so muss ich einen Job anfühlen. Mhm. Im besten Fall, nicht immer, sagen, nicht jeden also Tag.
Im besten Fall, nicht jeder hat sicherlich das Privileg, nee. Das immer in jeder Lebenslage aussuchen zu können. Aber wenn es so ist und wenn du schon diese Frage für dich stellst und was ändern möchtest, dann ist das sicherlich ja. So, wie es sein sollte.
Ja. Ja, wahrscheinlich grundsätzlich von den Aufgaben, ne? Und von dem ja. Sinn und Zweck. Und in dem, ich glaube, in dem komme ich wieder zu meiner Berufung, wofür du hier bist, also und was dich besonders macht. Und
das war ähnlich, also du hattest auch diesen Flow-Moment dann ja. In dem, ja. Ich will da vorne stehen und mit den Leuten reden und alle ins Leben einladen, während ich über den Tod spreche.
Also das ist ein Aspekt, vorne zu stehen. Ich glaube, hauptsächlich ist es diese unterschiedlichen Menschen mit ihren komplett individuellen Lebenswegen kennenzulernen. Also das empfinde ich als absolutes Privileg, gerade in solch einer Situation, wo du ja emotional total verletzlich bist, eine fremde Person in deinen Raum, also das Gespräch findet fast immer zu Hause statt. Du fragst zwar, so, wir könnten das auch im Café, aber das ist meistens, nee, kommen Sie gerne, aber ich will mich ja nicht selber einladen, wenn ich sagen, so, wo wohnen Sie, ich komme dann vorbei. aber zu 99, also ich war noch nie irgendwo außerhalb, sagen wir ja. Mal so. Und da haben sie auch in der Ausbildung gesagt, fand ich auch super, welche Kleidung würdet ihr anziehen? Und dann habe ich natürlich so als Gute, die ich auch noch mal gucken bin, Beamtin, habe ich natürlich gedacht, ja klar, Blazer und so, ne? So, ich bin ja dann die Rednerin. Mhm. Und dann haben gesagt, oh Gott, auf keinen Fall, damit hast du ja gleich schon eine Art von Hierarchie. Also die stehen da wahrscheinlich, und ich kenne es selber auch, in überhaupt emotionalen Situationen, wo du denkst, oh, ich schaff's jetzt gerade nicht aus der Jogginghose. Und wenn du da dann in deinem Blazerchen stehst, dann denken die natürlich, oh Gott, jetzt habe ich hier nur so eine Joggingbuchs an. Ist jetzt nicht so, dass ich da in der Jogginghose komme, aber durchaus in völlig normalen Klamotten, in denen ich bin. Mhm. Und nicht so vertreterinmäßig. Oder auch mit einem, auch vielleicht eine Idee, dass man dann seinen Laptop aufklappt und damit tippt. Das geht natürlich auch gar nicht. Ne? Also, weil da macht man sich vorher keine Gedanken drüber. Das wäre natürlich total praktisch, aber dann hast du den Bildschirm dazwischen. Und das ist die Situation, was ich sagen wollte. Das finde ich schon mal so berührend für mich, dass fremde Leute, also im Prinzip ein bisschen wie hier, jetzt ist der Anlass anders, aber ihr macht die Tür auf, ihr nehmt mich in den Arm und sagt, hey, das sind wir, willst du einen Kaffee? Ich meine, wie nett ist das denn? Der Anlass ist ein anderer, hoffe ich.
Ja, klar, es geht um Verbundenheit. Und das ist eben, kann ich mir vorstellen, genau das, was du ja auch kreierst. Dass du die Leute nicht alleine lässt. Hilfe, wir sind im Tabuthema, jemand ist gestorben. Oh mein Gott. Ja. Also wir sind traurig oder wir sind fröhlich oder du sagtest eben, die sind so verletzlich. Ne? Und wie können wir uns in unserer Gesellschaft verletzlich zeigen? Es steht überall, können wir überall toll lesen, in Zeitschriften, bei Instagram und so weiter. Aber wie geht's wirklich?
Meiner Erfahrung nach, da gibt es wahrscheinlich ganz unterschiedliche Schlüssel, ist es, du selbst zu sein. Mhm. Also deswegen gibt es da auch überhaupt keine Konkurrenz. Also der Markt, wenn man jetzt wirklich nur mal ganz rein faktisch drauf guckt, wird ein Glück immer größer von freien TrauerrednerInnen. Mhm. Und dann könnte man ja erst denken, oh nein, jetzt sollen die mir nicht alle die Jobs wegnehmen. Aber da denke ich, dass dieser Mensch passt dann zu diesen Menschen. Also wenn jemand, eine Kollegin hat mich letztens angerufen und gesagt, ich kann da nicht, willst du einspringen? Die Leute haben sich nie gemeldet. Das war für mich total in Ordnung, weil ich dachte, die waren auf der Page, die haben mein Video gesehen und nicht gefühlt, hey, die ist das. Oder haben vielleicht gedacht, nee, die finden wir unsympathisch. Voll in Ordnung.
Was auch immer.
So ist das.
Ja.
Und das, glaube ich, ist der Schlüssel, sich da auch nicht zu verstellen. Und was du eben fragtest, Katinka, mit der Rede, der Schlüssel ist für mich, das frei zu machen. Deswegen heißt es auch freie Trauerreden. Es ist ja nichts fürchterlicher. Also ich habe maximal Stichwortkarten, ich gucke da aber fast auch gar nicht drauf.
Das wäre meine Frage, wie, ich habe so das Bild von einem Webstuhl, witzigerweise irgendwie vor Augen, weil du hast ja so viele verschiedene Fäden, Lebensfäden, die du alle zusammen webst und da kommt eben, also dieser eine Mensch ist ja der Kontakt zwischen allen und davon sitzen ein paar bei dir am Tisch und reden über diesen Menschen, aber alle im Raum haben sich irgendwie verbunden, also wie schaffst du das, diesen Strang so zu weben und das so einzufangen, was das für ein Mensch war und wie der oder die mit gebettet war im Freundesfamilienkreis.
Ja. Schönes Bild. Mhm. Ja. Das ist auch ein kleines Thema, was dünnes Eis bedeuten kann. Was einen da rettet, ist, dass du immer wieder dir überlegst, in dem Erstgespräch, wer sind meine Auftraggebenden und wer ist hier? Weil du musst davon ausgehen, dass du, wie das Leben gestrickt ist, unterschiedliche Perspektiven, dass irgendwo ein Mensch sitzt, der sagt, hä, so habe ich die Person überhaupt nicht wahrgenommen. Und wenn du innerlich so reingehst und denkst, oh nein, jetzt hat die Inge aber das gesagt und der Bernd fand den aber doof, dann ist das, also das kannst du nur alles falsch machen. Du kannst es da auch nicht jedem recht, jeder Person recht machen. Das heißt, würden wir jetzt angenommen, wir hätten jetzt ein Gespräch, ich sag's jetzt einfach mal, ihr seid Schwestern, eure Mutter ist verstorben und du sagst, hey, ich fand meine Mutter total super, aus den und den Gründen und du bist nur im Kotzen und sagst nichts mehr, dann ist es ja meine Aufgabe, daraus was zu verweben. Und wenn jetzt euer Vater keinen Kontakt mehr hat und ihr mir aber auch was erzählt und der sitzt hier aber nicht, dann wäre zumindest auch meine Frage, wie ist das, soll das da mit rein? Wir müssen uns im Klaren sein, dass euer Vater aber gerade nicht hier ist. Was ist euer Gefühl? Sollte ich den mal anrufen? Mhm. Also ich glaube, das ist auch so vom Gefühl her meine besondere Gabe, auch diese Sachen anzusprechen.
Es ist
also
auch eine Friedensarbeit zwischen den.
Total. Mhm. Also bei mir ist es für mich, für meine Profession auch als systemische Beraterin super wichtig, die Rollenklarheit. Also ich finde es natürlich auch mega spannend, da eine Konfliktberatung rauszumachen oder eine Aufstellung oder sowas.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das hat ja alles einen Aufstellungscharakter. Das total. Heißt, du fühlst dich wahrscheinlich, geht es auch nicht nur um das, was sie sagen, sondern das, was du fühlst und ob jetzt irgendwie Onkel, weiß ich nicht wer, da bei dir mit am Tisch sitzt in irgendeinem Gespräch oder der wird fünfmal benannt von irgendjemandem, dann hast du ja schon ein Gefühl für Onkel sowieso.
Ja. Ja, ja. Und das immer wieder auch ganz generell als Mensch, die ich ja dann auch mitschwinge, auch selektiv nach hinten zu stecken, zu sagen, ja, ich fühle das, weil das vielleicht in mir was auslöst. Vielleicht hatte ich genauso einen Onkel. Ihr findet den super und ich denke mir, mein Onkel, der so ähnlich ist, war total blöd. Dann ist es aber meine professionelle Aufgabe, das hinten anzustellen, zu sagen, was sagt das jetzt über mich? Will ich da nochmal was für mich klären mit diesem Onkel XY? du hattest aber gerade noch was anderes gefragt, wo ich was zu sagen wollte.
Ich oder hat sie
gesagt? Ach so, genau. Es gibt bestimmte Kategorien, nach denen ich dann auch frage. Also ich würde zum Beispiel dann immer sagen, wenn die Menschen erzählt haben, wer war eine besondere Person im Leben? Also es gibt ja auch verstorbene beste Freundinnen von älteren Menschen, die dann nicht mehr da sind, aber die super wichtig waren. Wo da auch Menschen gerade in solche Situationen das vergessen und sagen, Mensch, die Inge, das war doch die beste Freundin, die haben wir jetzt total vergessen.
Schön.
Oder wer kann vielleicht nicht da sein an der Feier, braucht aber eine besondere Erwähnung. Und in dem Zusammenhang total wichtig, am Tag, kurz bevor es losgeht, zu sagen, sind die alle da? Also auch zu wissen, wenn ich es jetzt erwähne, dann kann ich schlecht irgendwie davon ausgehen, dass der da sitzt. Aber manchmal wissen die das auch nicht. Also das sind aber so Anker für mich, dass ich ungefähr weiß. Und dann, das ist für mich immer, also wirklich eine ganz konkrete Frage in dem Zusammenhang, wenn ich bei den Menschen sitze, wer ist da wichtig, auch mit den Freundinnen. Das hatte ich letztens mit einem Kumpel, der hatte auch eine Trauerfeier von, ich glaube, vom verstorbenen Freund, auch relativ jung. Ich bezeichne mich mit 46 als jung. Und der Trauerredner hat ein paar Freunde aufgezählt. Die hatten aber so eine richtige Schulgang noch von früher. Das waren irgendwie so 10, 15 Jungs. Und er war nicht dabei.
Oh mein Gott.
Und er meinte, das war das Allerschlimmste. Und das, da denke ich so, wow, das kann immer mal passieren. Also der hat wahrscheinlich alles gegeben, will auch gar nicht schlecht über Kollegen sprechen. Aber das sind natürlich Sachen, wo du im besten Fall vorher überlegst, wenn der so eine große Clique hatte, nenne ich dann Einzelne? Also dann würde ich auch fragen, war denn jemand der beste Freund? Gibt es da irgendeine Geschichte? Ganz wichtig, Geschichten, Geschichten, Geschichten. So, gibt es da irgendeine Story zu? Was war denn das Beste? In der 8. Klasse gab es eine Klassenfahrt. Und meistens erzählen die dann, weil sie wissen, wow, wir können ja hier wirklich mal alles erzählen, dass du auch manchmal denkst, ja, wir müssen doch irgendwann hier wieder zum Punkt kommen. Das wären dann so Entscheidungen, ne? Weil das, du schaffst es dann im Zweifel, die Situation noch trauriger zu machen. Weißt du, wenn du dann der bist, der nicht erwähnt wurde, aus überhaupt gar nicht bösem Willen, kann das total delikat sein.
Hast du schon mal die Trauergemeinde mit einbezogen?
Immer.
Also in deiner Rede, dass du die Leute ansprichst? Oder weil ja, das fühlt also sich gerade so an, das fehlt total. Man sitzt da so ein bisschen ohnmächtig
also ich
und stumm.
Mag das gar nicht so ganz konkret sagen, weil es so ein bisschen speziell ist. Aber ich kann so ein bisschen die Eckdaten nennen. Und das ist, also das ist gar nicht meine Erfindung, das mag ich mir gar nicht auf die Fahne schreiben.
Aber ich habe gerade das Gefühl, das fände ich toll.
Ja. Und das ist die Art der Ausbildung, die ich genossen habe, die super war von den freien RednerInnen, dass du alle Sinne ansprichst.
Ja.
Also du gehst wirklich mit den Leuten durch eine Geschichte durch, hast einen ganz großen Rahmen, Kontext und sprichst die Sinne an. Also sagst zum Beispiel, wir sind jetzt in einem Wald, was weiß ich, wenn die Person super oft mit dem Hund im Wald war und alle sagen, der Andreas war, wenn wir ihn gesucht haben, immer im Wald mit seinem Hund.
Mhm.
Und dann würdest du tendenziell die ganze Rede im Wald stattfinden lassen.
Das heißt, das immer zwischendurch erwähnen.
Als roten Faden praktisch, im Prinzip ist das die Geschichte erzählt der Lebensgeschichte der verstorbenen Person.
Ist das so ein bisschen wie so eine, wie so eine Mini-Meditation, also ohne jetzt da so den Sticker Meditation drauf zu kleben, dass du die Menschen mitnimmst, den Raum mitnimmst auf so eine Reise, sag ich mal.
Ja, wie so eine Traumreise vielleicht.
Ja,
also,
oder eine Visualisierung, halt ein Traum, oder es gibt ja verschiedene Sticker dafür.
Absolut. Und nochmal wirklich auch sagen, es riecht nach Tannen, nach Gras und wir fühlen auf dem Boden das und das und wir gehen weiter. Also ich nehme die richtig mit.
Herrlich.
Und dann bleibst du auch stehen bei Lebensstationen und da ist dann vielleicht der Hund und da ist dann vielleicht der Kumpel, der einen Glühweinstand hat.
Mhm.
Wo die zwei, ja, zum Beispiel. Wenn es heißt, der Andreas kam immer nach Hause und hat mit seinen Schulkumpels nochmal auf dem Rathausmarkt Glühwein getrunken, so wie mit 14, dann ist ganz bestimmt, wenn das bedeutsam war, die verbunden hat, der Glühweinstand mit drin.
Ja.
Und dann ist es vielleicht auch so, wenn ich mit Ihnen das abspreche, dass wir dann auch alle nochmal einen Glühwein trinken.
Auf jeden Fall.
Ich wollte gerade mal fragen, gibt es den, also welche Rolle spielt der Humor und die so ein bisschen auch, ja, also die Freude, die, ich sag mal.
Ja, die Unbeschwertheit.
Ja, auch. Ja, die Leichtigkeit, die Unbeschwertheit, auch die.
Ja, die ist grundlegend. Wenn es passt und wenn es gewünscht ist und wenn es gefühlt wird. Und das ist aber immer so. Also wir hatten schon kurz drüber gesprochen. Ich empfinde mich da immer so ein bisschen als diejenige, die Erlaubnis geben darf, das durchaus damit reinzubringen. Weil ja so diese allgemeine Annahme ist, das geht jetzt nicht.
Wir müssen aber jetzt alle in Schwarz kommen, wir müssen alle weinen und wehe nicht, dann ist irgendwas falsch gewesen.
Genau, auch die Frage, wenn ich dann frage, welche Farbe darf ich denn tragen? Weil ich will ja da eben auch irgendwie passen. Oder die sagen, nee, sie in Schwarz und wir alle in Gelb oder so, kann auch sein.
Mhm.
Dann kommt immer als Gegenfrage, Schwarz? Und ich so, weiß ich nicht, ich habe ja euch, meistens tut sich die in der Absprache, ich habe ja euch die Frage gestellt, ach so, komm, dann können wir geflüstert, da haben wir auch was anderes anziehen. Die denken mal so, ja, ist okay. Und der Witz ist, wenn du dir die Menschen, die dich umgeben oder euch umgeben, die Liebsten, die ihr habt, überlegt euch mal, wäre deren Trauerfeier schwarz? Ich käme mir super komisch vor, bei allen Menschen, die ich gerne habe, da nicht auch zu lachen. Also, und das ergibt sich automatisch. Also alleine aus den Geschichten, die du hörst. Und das ist noch ein anderes Thema. Unangenehme Dinge. Also so hatten wir vorhin schon mal ganz kurz. kein Mensch ist irgendwie so, dass man sagt, der war immer super oder ich habe mich immer gut mit dem verstanden. Es gibt ja auch Brüche im Leben und ganz furchtbare. Oder zum Beispiel das Plakativste, wo ich immer Fragen zugestellt bekomme, was ist im Fall eines Suizids? Ich meine, das sind alles Themen, die liegen dann auf dem Tisch. Und ich finde, du musst es ansprechen und du merkst dann immer, oh, immer so ein erleichterndes Ausatmen. Wenn es denn dann heißt, ja, ich habe mit meiner Tante, über die wir jetzt gerade sprechen, gebrochen und am Ende haben wir uns versöhnt, das möchte ich irgendwie erwähnt wissen. Also wenn ich da jetzt als Trauerrednerin das übergehe, wäre das total schräg. Und da die Erlaubnis auch zu geben, wenn das sein darf, dann ist das Teil auch dieser ganzen Abschiedsfeier, dass das dann klar ist, denn das wissen sowieso alle. Also das Interessante ist ja auch, ich komme dahin, ich bin die einzige Person, die diese Person nicht kannte und habe ganz viel erfahren. Und es ist immer so, dass ich am Ende denke, oh, ich hätte die sogar kennengelernt, weil ich ja ganz viel erfahre. Und da
geht das oft auf, entschuldige, dass ich da so anspringe, mir geht das ganz oft auf Hochzeiten oder irgendwie so Feiern so, dass da so viel über die Person dann noch gesagt wird von anderen, dass ich immer denke, scheiße, wo war ich in diesen ganzen Momenten? So, obwohl man ja eigentlich schon, obwohl ich eigentlich schon nah dran bin.
Ja.
So ein ganz listiges, ja, ein bisschen FOMO dann.
Aber ich finde, es entsteht, eigentlich entsteht Liebe. Ne? Also du hast die Person gar nicht kennengelernt, aber das ist irgendwie ein ganz spannendes oder besonderer Moment, beziehungsweise ganz viele Momente, dass sich, wenn jemand stirbt, sehr viele da drum rum aus dem engeren Feld so viel Gedanken machen. Und da kommen wir vielleicht ein bisschen zu dem, was du auch am Anfang gesagt hast, dass man
schaut einfach, mit dem Herzen drauf.
Ja, und dass man eben ins Leben dann noch mal ganz anders schaut.
So. Ja, ja.
Und dann
ja, ja,
lernst du den kennen, dann kannst du den fühlen auch. Und im besten Fall kannst du außer Liebe ja gar nichts feststellen. Nur mit all dem, was der Verstorbene dann mitgebracht hat, an Erlebnissen, an Erfahrungen, diese ganz unterschiedlichen Menschen dazu, was das mit denen gemacht hat, was das bei denen wieder in Gang gebracht hat und so weiter und so weiter. Also das ist schon, sind schon ganz schön viele Geschenke.
Ja, ja, genau. Und das ist vielleicht zu eurer Eingangsfrage, wie komme ich dazu oder was macht das für mich aus, ist es genau das. Also diese Addition, auch diese Emotion fühlen zu dürfen. Ne? Also das ist für mich am Ende auch das Leben. Ich, sonst verstehe ich das Leben nicht. Also ich glaube, Sinn und Zweck ist zu fühlen. So, um jetzt mal
ein bisschen philosophisch hier noch zu werden. Also passt ja ein bisschen zum Thema.
Und zwar, ja, genau. Und zwar halt alles, ne? Also dann auch Wut und Trauer und auch Humor und Lachen. Und auch, was mir vorher noch mal einfiel, das kenne ich auch, dass auch von mir, endlich ist die Person weg. Weil es bestimmte Lebensereignisse gab, wo man sagt, pff, das war für mich die einzige Möglichkeit, aus diesem Kontakt auszusteigen. Und auch das ist okay. Und da redet ja niemand drüber. Also ich habe zum Beispiel meine Mutter schon vor über 20 Jahren verstorben. Jetzt habe ich keine Eltern mehr. Super interessantes Thema, weil du nicht nur, als mein Vater gestorben ist, dachte ich, ah, kenne ich schon. Trauern, alles klar, wird jetzt ein bisschen unangenehm. Niemand hat mir gesagt, dass du dich von deiner Kindheit verabschiedest. Also das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Du stehst in der ersten Reihe auf dieser, Entschuldigung, Scheißbühne. Der Spot ist auf dich, hinter dir, der Rücken ist frei. Und du denkst so, um Himmels Willen, was ist denn jetzt los? Also die Position in deinem Leben ändert sich ja nochmal. Und da ist es zum Beispiel, bin ich diejenige, die es manchmal ausspricht und sagt, Mensch, es ist auch ein bisschen gut, keine Eltern mehr zu haben. In dem Aspekt, dass du endlich machen kannst, was du willst. Also liebevoll, dass Eltern sagen, komm, ich gebe dir noch mal einen Rat, ich würde es vielleicht so machen. Das ist ja auch die Aufgabe und emotional sicherlich bestens gedacht und eruiert von Eltern. Aber es gibt auch eine gewisse Freiheit zu sagen, ja, und jetzt mache ich mal, wie ich meine.
Obwohl, und ich glaube, das sprengt jetzt dann wahrscheinlich den Rahmen. Es gibt ja auch ein Wirken über den Tod hinaus. Also ich glaube schon, das dann schon anzunehmen und zu sagen, so, jetzt bin ich erwachsen.
Katinka, ja. Tu das nicht.
Ja, also doch. Stichwort, ja, ja. Da kommt dann ein Erbe und damit machst du dann aber das und das und dann denkst du, okay, mache ich das in
voll, so, genau.
Oder was auch immer. Ja. Also, aber gut, an der Stelle machen wir jetzt mal einen Schnitt.
Ja, ja, aber es ist trotzdem gut, dass unbedingt es also ist wichtig, das zu benennen, weil alle, die sich systemisch auskennen oder da auch rangieren, wissen natürlich total genau, also nur weil der Sarg versunken ist und ich den Sand da drauf geschüttet habe.
Ich wollte jetzt nur nicht, weißt du, ja. Der genau ist, juhu, endlich volljährig. Ja. Also, nee, so
ist es halt nicht. Und das ist die eine Richtung und die andere, die finde ich, muss auch nochmal gesagt werden, es braucht auch nicht unbedingt den Tod,
ja.
Um eine Bindung aufzulösen. Also das ja. ist auch nochmal wichtig.
Genau, aber super, super Thema. Also ja. Das finde ich total relevant und das, was du jetzt gerade am Anfang davon gesagt hast, zum Thema vergessen. Ich habe vergessen, wer es mir gesagt hat.
Das ist geil. Du hast die Stilldemenz eigentlich von uns. Bei mir ist mittlerweile auch der Name seit einer halben Stunde übrigens wieder eingefallen.
Ja?
Claudia, Kardinal.
Ah ja, sehr schön. Genau. Ja. Nee, bei mir sind es Wechseljahre. Also egal, wie wir es jetzt nennen. Jeder
hat irgendeine Hormone. Scheiß Hormone. Scheiß
Hormone. Nee, sind gut die Hormone. Also machen das ordentlich. So, wo waren wir jetzt?
Bei dem Thema, dass du mit dem Tod auch benennen darfst, dass du erleichtert
genau,
bist.
Genau, weil irgendjemand zu mir sagte, ein Mann sagte, es muss doch mal ausgesprochen werden, dass ich total erleichtert bin. Ja. Wow, endlich kann ich, so ganz ähnlich wie was du gesagt hast, ich muss jetzt nicht mehr nachfragen bei meinen Eltern, also Vater oder Mutter. Ja, wir sind alle irgendwie in der Verantwortung, also in unserem Alter sowieso. Rufe ich heute meine Mutter an oder morgen oder reicht es auch übermorgen oder so. Diese ganzen wirklich Großraumthemen hören ja auf einmal auf.
Mhm. Ja.
Und dann wird ein Raum frei.
Ja.
Und in dem Raum, also den kenne ich aus einem anderen Zusammenhang, bist du erstmal arbeitslos.
Mhm.
Ne? Weil du denkst ja sonst über Jahre, okay, habe ich schon, muss ich noch, wann mache ich's? Und dann hört es auf. Und dann sitzt du da erstmal und denkst, okay, Kacke, was ist denn jetzt los?
Ich hatte das monatelang, ich dachte, oh, ich muss meinen Vater mal wieder anrufen.
Genau.
Gedacht, ich habe gar keine Nummer mehr. Also, hat er nicht hinterlassen.
Naja. Und was hast du dann gemacht? Finde ich auch ein schönes Thema. Also, wie bist du damit umgegangen?
Das war wirklich eher schlechtes Gewissen. Ich dachte, ich muss allein, ich meine, allein der Satz sagt viel, ich muss mal wieder. Ist ja schon ziemlich wertend.
Ja, also man kann ja auch oder, ganz neutral. Genau. Ich gucke jetzt mal nach ihm oder wie auch immer man das formuliert, ne? Aber wie viel Raum das in einem einnimmt.
Ich glaube, ich habe für mich erstmal überhaupt reflektiert, wie viele Automatismen man so hat, ne? Die man vielleicht auch häufig, wenn es gut so ist, nicht hinterfragt und sagt, ja gut, das ist halt so. Ne?
Ist ja auch Leben.
Ich glaube, es ist auch sein sehr. Du sprichst gerade den Raum an, ein sehr feiner, feinstofflicher Raum, der jetzt nicht so ist wie, der ist ja nicht so da, so greifbar wie der Kühlschrank muss voll sein und ich muss das machen und ich muss den Job machen und irgendwie da. Sondern das ist ja so eine Dauerenergie, die in deinem Leben ist, die aber nicht wirklich greifbar ist, auch viel. Macht das Sinn?
Ja, und es ist das, was wir am Anfang gesagt haben, oder wie ich mich gerade vorgestellt habe, dass ich aus dem Leben erzähle. Und wir hatten am Anfang, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, ein Thema, was ich jetzt nicht explizit benenne, aber wo es auch darum ging.
Wieso nicht?
Ging,
also kannst du ruhig.
Ja?
Ja, klar. Also.
Okay, wo fange ich an? Also ich hatte mehrere Beispiele für ein Oberbeispiel. Und zwar, ist es okay, wenn ich das nicht okay finde, wenn jemand seine Brust auspackt und dann das Kind stillt? Darf ich das doof finden? Beziehungsweise wie kommuniziere ich, dass ich es doof finde? Und darunter hat sich noch verborgen, wer hat hier eigentlich das Problem? Und dann kamen wir drauf, ja, zu lernen, wenn jemand fragt, ist das okay, wenn ich rauche, wenn ich mein Kind hier stille, auch zu sagen, nee, ehrlich gesagt nicht, ist meine Erfahrung häufig bei Frauen leider durch die Sozialisierung, weil wir alle immer so brav und so lieb sein sollen, lieber sagen, nee, gar kein Problem und innerlich sterben und denken, bitte nicht. Und jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich diese Untergeschichte erzählt habe. Ach genau, passend zum Leben. Das ist nämlich sehr interessant, weil ich in dem Prozess den Menschen die Erlaubnis gebe, über das Leben dieser Person, die sie emotional verbindet, ehrlich sprechen zu dürfen, so wie sie das möchten oder wie auch immer das dann, oder auch die Feier, wenn er gerne Jägermeister getrunken hat, ja, na, logisch gibt es dann Jägermeister, ist ja total klar. Mhm. Und dann zu sagen, echt, geht das? Ja, okay. Dann hast du wieder die Rückkopplung, aha, das heißt ja, im Leben darf ich ja auch ehrlich sein. Also wenn ich das dann am Ende sein darf, dann darf ich auch in der Situation sagen, nee, ehrlich gesagt, finde ich es nicht okay, wenn du jetzt rauchst. Also da bin ich wahrscheinlich schon 10 Schritte weiter, weil ich den Job habe, den ich habe. Ist es total logisch, im Leben natürlich das zu machen, damit am Ende eine Person wie ich da steht und die Rede hält, die du gerne hören wollen würdest, weil du sagst, hey, die Annette hat immer den Mund aufgemacht jetzt zum Beispiel und hat gesagt, was sie denkt, in Respekt mit ihrem Umfeld zum Beispiel. Weil für mich ist, glaube ich, das, was ich mitnehme, seitdem ich den Job mache, nicht schlimmer, als wenn ich am Ende auf meinem Sterbebett liege, muss ja mal meinen Vater denken, und dann denke, Mensch, irgendwie so richtig habe ich mein Leben gar nicht geliebt. Ich habe immer geguckt, dass es den anderen gut geht. Und ich bin mir sicher, dass die, die dann nachher sitzen bei der Abschiedsfeier, sagen würden, warum hast du das für uns getan? Das hättest du gar nicht machen müssen. Und dann ist aber wahrscheinlich zu spät. Und das finde ich total traurig. Also das wäre für mich echt keine schöne Bilanz.
Und das ist dir vor allem aufgegangen, als dein Vater gestorben ist?
Ja. Ja.
Okay.
Wie also war auch da? Das Resümee fand ich von ihm sehr, sehr, vor 3 Jahren war das, 43. Oder? Hast du gefragt, wie alt?
Mhm. Ja.
Sein Lebensresümee, der hat auch die ganze letzte Woche durchgeweint. Dann dachte ich, oh Gott, das werde ich sein, wenn ich weiß, ich habe nicht mehr lange. Und der hat nur noch da gesessen, geweint und gesagt, ich habe doch so gern gelebt, ich will noch nicht gehen.
Cool.
Wo ich so dachte, ja, das kann ich total nachfühlen. Also, und er hat auch gesagt, er war auch relativ korpulent und am Ende konnte er nichts mehr essen und hat dann Morphium bekommen und hat er mich angeguckt und gesagt, oh, das kriege ich hier nur so einen Schlauch raus. Ich habe doch immer so gern gegessen. Da habe ich gelacht und gesagt, Paul, hat man auch mal gesehen. Dann haben wir beide ein bisschen gelacht. Und dann hat er am Ende seine 3 oder 4 Frauen, meine Schwester, mich, meine Mutter und seine Partnerin, die er bis zum Schluss hatte. Dann hat er gesagt, das war das Liebste in meinem Leben. Und eine Woche, nachdem er verstorben ist, wurde, das ist jetzt ein Beispiel, wo ich dann emotional verankert bin mittlerweile, wurde mein Fahrrad geklaut. Und dann sind wir mit Freundin raus und ich habe das einfach festgestellt und gedacht so, aha, mein Fahrrad ist geklaut. Das ist jetzt in Hamburg auch leider irgendwie nicht so selten.
Kommt vor.
Alle paar Jahre mal. Und die Freunde gucken mich an und meinen so, du reagierst ja überhaupt nicht emotional. Meine ich so, weißt du, in so Situationen gehe ich immer unbewusst, nicht jetzt absichtlich, in diesem Moment. Und mein Vater hat jetzt nicht gesagt, ja, meine 4 Frauen, und mit 43 wurde mir ein Fahrrad geklaut. Da ärgere ich mich heute noch drüber. Das ist kein Resümee am Ende.
Ist auch so mega egal.
Ja,
also
total.
In dem Moment das ist natürlich doof. Keine Frage, aber bringt einen eben immer wieder zurück zu diesem, was ist wirklich wichtig.
Ja, ja, und was ist veränderbar, das finde ich auch nochmal interessant. Also kann ich das in dem Moment jetzt verändern? Habe ich einen Einfluss auf die Situation? Lohnt sich das mich emotional? Also natürlich, wenn einen das ärgert, unbedingt rauslassen. Aber mir geht es eher um diesen Moment, sich so reinfallen zu lassen. Dieses Elend, oh mein Gott, mein Fahrrad ist weg, oder? Horrorbeispiel, Schlange bei der Post. Mein Gott, wie sich da aufgeregt wird. Oder Kfz-Stelle-Anmeldung zum Auto. Da haben sich auch irgendwann letztes Mal Leute aufgeregt. Wir standen alle mit unserer Nummer. Und dann ging es auch los. Oh nein, wie furchtbar. Und ich schaff's auch nicht. Ich muss dann auch meistens was sagen, weil das muss dann bei mir raus emotional. Dann habe ich gesagt, Moment mal, stopp. Wir haben erstens eine Schlange, in die wir uns stellen können. Also geht mal in andere Länder, da existiert dieses System überhaupt nicht.
Ja, ja.
Und zweitens, wir haben alle
Freiheit zu gehen auch.
Ja, und zweitens, wir haben alle ein Auto.
Auch das.
Weiß jetzt nicht mehr. Also mir fehlt jetzt die Grundlage, sich hier irgendwie irgendwas aufzuregen. Weil ich ja denke so, oh, kommt auch ein bisschen die Oberlehrerin durch. Aber das, ich glaube, das ist so mein Thema. Das macht mich dann auch mittlerweile wirklich böse. Ich denke so, Mann, das ist so ein Geschenk. Und ich rede gar nicht von den Situationen, die dann auch unangenehm sind und man wirklich im Loch ist und das auch doof und unangenehm das Leben ist. Aber so ganz generell, das nicht so als Geschenk irgendwie annehmen zu können, ist, glaube ich, meine Aufgabe mit mir, das okay zu finden und zu sagen, okay, dann gibt es Menschen, die tun das nicht und das muss für mich in Ordnung sein. Wer bin ich denn, das zu bewerten? Mhm. Also ich glaube, für mich ist dieser Schritt dann auch innerlich, meine Filme ablaufen zu lassen und vielleicht nicht nach außen eventuell belehrend anzukommen. Da ist, bin ich noch in der inneren Entwicklung. Mag ich mich da eigentlich, wenn ich dann einen Kommentar mache? Wem genau bringt das jetzt was? Von außen gesehen könnte das auch unangenehm sein, was du da gerade tust. Aber ich glaube, es ist für mich ein Schritt, mit dem ich liebevoll mit mir selber bin. Hm.
Ich wüsste gerne noch, dass, also es wird so sein, aber du wirst den Tod deiner Mutter, da warst du Anfang 20?
Ah, 21,
ja. Ja, wirst du mit ziemlicher Sicherheit anders empfunden haben als den Tod deines Vaters. Was war mit, oder wie ging es dir da Anfang 20? Das ist ja auch relativ ungewöhnlich und hast früh quasi deine Mutter verloren.
Also was da den Unterschied macht, zu meiner Mutter habe ich ein sehr schlechtes und sehr zwiespältiges Verhältnis gehabt. Also
sowieso jetzt, ja, also ja, jetzt nicht, hat jetzt gar nichts mit dem Tod zu tun.
Nee, genau. Mhm. Das hat schon mal den Unterschied gemacht. Dann sicherlich, also da hatte ich zum Beispiel das erste Gefühl, war endlich ist sie weg. Ja.
Aber war das reflektiert oder warst du noch in der Wut?
Das kann ich gar nicht sagen. Mhm. Das war einfach da.
Okay.
In dem Moment, das Gefühl. Das überlege ich gerade. Ich glaube, der entscheidende Unterschied war, dass da das Phänomen, Menschen sind dann einfach weg, das erste Mal für mich überhaupt präsent war. Das macht es nicht besser, wenn du mehr Menschen verloren hast, also weil ja diese Person immer wieder weg ist. Und trotzdem kann ich das auch nicht fassen. Also so, da, weißt du, da sitzt jemand in der Hülle, die uns mitgegeben worden ist und die ist nicht mehr da. Mhm. Und das war, als meine Mutter gestorben ist, nochmal vielleicht so wie das Seitenthema, als dann beide Eltern weg waren, kein Kind mehr zu sein, das entscheidende andere, dass ich gemerkt habe, uff, da ist jemand. Also nie wieder in den Arm nehmen, nie wieder anrufen, diese nie wieder Sachen. Ich glaube, das war so das, was mich am Ende aber auch geprägt hat und wahrscheinlich genau zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin. Also
Aber das finde ich auch interessant, diese Nie-Wieder-Sachen. Ne, weil das ist wie alles im Leben, was man sich nicht vorstellen kann. Ja, man kann sich auch nicht vorstellen, wie es ist, ein Kind auf die Welt zu bringen, wenn man es nicht mal selber gemacht hat. Genauso kann man, ist es schwer, sich vorzustellen, aber die Formulierung gefällt mir jetzt gut, diese Nie-Wieder-Sachen.
Das fängt ja schon, ich habe gerade vorhin schon erzählt, dass ich gerade dieses Buch von der Gabriele von Arnim lese. Das Leben ist ein vorübergehender Zustand. Mhm. Und die beschreibt, die ist in einer Lebenssituation, sie trennt sich von ihrem Mann und der Mann hat innerhalb von 7 Tagen 2, ich glaube, Schlaganfälle und ist kompletter Pflegefall für 10 Jahre und sie kümmert sich um ihn. Das ist die Story in einem Satz. Und sie beschreibt dann immer wieder, dass da ging wirklich gar nichts. Also der konnte in Phasen nicht trinken, nicht essen, nicht reden, gar nichts. Und so dankbar zu sein für diese Kleinigkeiten, du sagst nie wieder, wenn ich mir vorstelle, ich könnte nie wieder morgens meinen Morgenkaffee zu genießen oder nie wieder, keine Ahnung, hier am Tisch sitzen, das ist schon, das hat so einen krassen Impact auf das Hier und Jetzt.
Auf die Demut und die Dankbarkeit, ja. Ne? Mhm. Aber ich finde es trotzdem eben aus Kindersicht, so. Und wir sind alle ewig auch Kinder, je nachdem, wie viel Erwachsensein wir dann auch zulassen.
Ja, ja.
Aber diese Nie-Wieder-Momente, also hat dir irgendwas gefehlt dann auch nachher, weil du deine Mutter früh verloren hast?
Was meinst du?
Ja, zu diesen Nie-Wieder-Momenten, weil es wird ja auch irgendwas Gutes gegeben haben.
Oh, das ist wirklich schwierig. Also ich glaube, ich habe durch diesen frühen Tod meiner Mutter, da bin ich nämlich auch das erste Mal in eine Verhaltenstherapie gegangen, beziehungsweise ich hatte gar keine Wahl. Ich habe da auch nie drüber nachgedacht. Ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt mit Anfang 20. Mhm. Dadurch, dass die ist ja plötzlich gestorben, die ist einfach beim Kaffeetrinken vom Tisch gefallen. Also sie saß auf dem Stuhl.
Schon mal interessant.
Stuhl. Es war tagsüber, sie war nüchtern. Mhm. Genau, die hatte ein Aneurysma.
Ja.
Und was sollte ich jetzt sagen? Genau, und das heißt, bei so traumatischen kann das sein, das ist ja nie allgemeingültig, dass du erstmal funktionierst, weil dein Bewusstsein noch überhaupt nicht verstanden hat, was eigentlich passiert ist. Und dadurch, dass ich im ersten Semester schon im Studium war, auch nicht mehr zu Hause gewohnt habe, ja auch nicht so fühlbar, Musik und Englisch, habe ich dann, ich glaube nach einem halben Jahr, einen Morgen habe, wo ich nicht mehr aufstehen konnte. Also wo irgendwie mit dem Gongschlag angekommen zu sein scheint, ach du Schreck, irgendwas ist anders. Und da hat ein Glück ein Freund von mir über seine Mutter, die leben in Mainz, und das war eine Freundin, wo ich studiert habe, die ist Verhaltenstherapeutin und die haben mich da quasi hingeschleppt. Also da war auch klar, sonst wartest du ja auch lange auf dem Platz, so okay, die muss da heute hin. Und dadurch bin ich selber erst in diese Selbstreflexion und diese Reise zu mir überhaupt erst quasi gestoßen worden. Das hätte ich ja nie in dem Alter gemacht.
Wahnsinn. Das ist also auch spannend, von, ne? Also das ist 20 Jahre her. Ja. Und es hat niemanden gegeben, weil das, da haben wir jetzt nicht auf den Bäumen gesessen alle, sondern das war ja schon irgendwie, waren wir schon halbwegs da. Und da hat aber niemand was gesagt.
Ja, ja. Aber auch spannend, dass der Tod deiner Mutter quasi das ausgelöst hat, dass alles, wer du heute bist und was du machst und wie du lebst und dass du da so deinen Flow hast.
Ja,
im Grunde das glaube ich auch. Mit dem Moment da zu tun hat.
Ja, dass das wie so ein Lebensthema vielleicht auch ist. Weiß ich nicht. Und da fing das nämlich auch an, dass ich häufig auf Friedhöfen war und mich da, und auch, obwohl ich nicht religiös bin, auch in Kirchen irgendwie öfter gesessen habe, um dort zur Ruhe zu kommen. Ist jetzt ein klassischer Ort, aber hat mir auch immer geholfen. Ich habe mich dort immer auf Friedhöfen schon immer wohl gefühlt.
Ja, also alleine, ich meine hier Hamburg, der Ohlsdorfer Friedhof, es ist ja, also wo sonst?
Ja. Ja,
aber auch sehr schön, dass du das erwähnst, weil ich glaube, dass es auch vielen so geht, mir by the way auch. Es ist immer sehr viel Frieden, eine gewisse Ruhe. Also ich habe das in Kirchen auch. Und deswegen muss man jetzt nicht wahnsinnig gläubig sein. Aber es sind nach wie vor eben, oder können Orte sein, wo man zur Ruhe kommen kann.
Wo die Zeit ein bisschen stillsteht.
Ja, und ich habe eben noch mal so im Hinterkopf gedacht, mir ist es super wichtig, dass alles, was jeder Mensch fühlt, in Ordnung ist. Also das, was ich denke und fühle und das, was ich auch jetzt in dem Kontext Trauerrednerin mitbekomme, hat überhaupt keine Allgemeingültigkeit. Und das ist genau das Tolle, dass das in Ordnung ist. Also entweder, dass man das Leben überhaupt nicht bewusst wahrnimmt, was soll's, dann mach's halt so. Das finde ich total wichtig. Also ich bin möchte gar nicht in so eine Position kommen, ich habe jetzt hier irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen und ich habe den Tod verstanden und ich habe das Leben verstanden und ich komme zu euch nach Hause und erkläre euch, wie es geht.
Ich missioniere das
da
alles.
Da bin ich nämlich genau in dieser harten Abgrenzung, und das ist auch ein Klischee zu diesem Pastoral. Also ich weiß, ich hatte meine ersten Reden auch irgendwie Freunden vorgesprochen und also den besten Freunden, die härtesten KritikerInnen. Ich wusste auch, was ich mich einlasse. Ich war selten so aufgeregt. Und der eine Kumpel hat sofort am Wochenende gesagt, Annette, willst du pastoral rüberkommen? Ich hatte sofort Tränen in den Augen, meinte so, du bist echt doof.
Du Arsch.
Genau. Aber so ist es. Ja, genau. Meinte ich so, okay, gut, dass ihr hier seid.
Ja, oh, Wahnsinn.
Ja, und dann damit sowas Dogmatisches irgendwie mitzuhaben. Ne? Das ist mir total wichtig, dass das, und ich glaube, das macht mich aus in dem Kontext, ich hinkomme und ein unbeschriebenes Blatt bin und das annehme, was die Menschen mir entgegenbringen, was auch immer das sein soll. Und dann aber auch sage, es ist alles in Ordnung, es gibt keine Tabus. Und wenn ich irgendwie merke, hier gibt es irgendein komisches Konfliktthema, keiner redet drüber und ich weiß, ich könnte es schaffen, hier mit einer wohlwollenden Formulierung das mal anzupieksen, dann mache ich das auch. Wenn ich so merke, irgendwas war mit dieser Oma beim 50. Geburtstag und irgendwie kommt dir keiner um die Ecke, aber ich habe es 5-mal jetzt gehört,
und du
dass
fühlst
da
auch
was
irgendwas
war, dann würde ich das auch, wenn ich merke, die halten das aus, dass ich das mal anspreche. Und wenn es dann heißt, ja, nee, da wollen wir nicht rühren, dann sage ich, ist okay, ich hatte es gehört, aber dann ist das auch kein Teil.
Hast du dich damit mal in die Nesseln gesetzt?
Nee, ja, es ist
weil
eher
du dann
immer
das
dieses
auch zurücknimmst, ne? Du sprichst es an und wenn die sagen nein, dann nimmst du es, ne, sagst du okay.
Eher im Gegenteil. Also eher so ein erleichtertes Ausatmen, dass ich die Worte dafür finde, die sie gerade nicht gefunden haben. Mhm. Also ich glaube, eigentlich ist das immer eine Einladung, jetzt sagen Sie es doch bitte, weil wir schaffen es gerade nicht. Also eher in der Richtung, ah, danke, und dann ist es auch ein Thema, meiner Erfahrung nach. Ja. Also sonst wird das nicht so oft gesagt. Also das hat meistens schon auch einen Grund. Und sei es nur, dass es an dem Tisch in der Situation gesagt werden muss und dann war es das und dann hat es an dem Tag des Abschieds gar kein Belang mehr.
Mhm. Was ist denn, also es gibt ja große, große Unterschiede, wann jemand stirbt, also in welchem Alter, unter welchen Umständen sowieso. Und eine größere Tragweite oder Dramatik haben ja frühe Tode, mhm. wenn noch kleinere Kinder im Spiel sind oder.
Mhm.
Ist das für dich jetzt ein Unterschied oder wie bereitest du dich da vor?
Das ist, glaube ich, absolut. Also ich hatte bisher ein Glück noch keine Verstorbenen. Aber es heißt ein Glück, wahrscheinlich wäre es eine Herausforderung. Verstorbene Kinder, das ist für mich, ich glaube, da würde ich jetzt innerlich noch mal gut auf mich achten wollen und noch mal gucken, dass ich da nicht zu sehr mitschwinge, weil ich merke, das ist emotional für mich schon ein Riesending. Mhm. Also ich weiß, als ich im Lotsenhaus hatte ich mal kurz einen Minijob gemacht, um so ein bisschen für mich den Kontext mitzukriegen, wie bin ich im Kontext Bestattung, bevor ich als Trauerrednerin rausgegangen bin. Und dann hatten die drei Bestatterinnen, die haben drei Frauen, hatten irgendwie eine neue Bestellung aufgegeben. Und da stand dann was, wo ich auch nicht genau wusste, was ist denn das? Und habe dann manchmal mit meiner flapsigen Art so einen witzigen Mann gesagt, ja, das ist ein Kindersarganette. Der Tag war für mich innerlich gelaufen. Ich dachte so, um Himmels Willen. Erstmal noch schön Witz gemacht. Also da habe ich jetzt für mich zum Beispiel gemerkt, das ist für mich ein besonderes Thema. Das ist ja, ich komme immer wieder dazu, ja, auch bei der Beratung kenne ich meine Themen und weiß, da muss ich auf mich achten. Oder im Zweifel auch sagen, ich schicke eine Kollegin. Ich kann da nicht professionell genug sein. Mhm. Ich will ja mich dann auch irgendwie, ich will ja auch gesund bleiben.
Mhm.
Da bin ich schon ziemlich reflektiert und ich weiß, das macht einen totalen Unterschied. Also wenn wirklich junge Menschen sterben, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube aber, weil es ein Glück seltener vorkommt, ist das noch viel mehr mit Samthandschuhen. Und bei älteren Menschen habe ich öfter die Erfahrung gemacht, dass dieser Grad zwischen Dramatisieren und Bagatellisieren auch ein ganz schmaler ist. Mhm. Also dieses, komm, deine Oma, die war doch 90, die hatte doch ein schönes Leben.
Mhm.
Also das so emotional zu relativieren, als ob das jetzt nicht so schlimm sei. Also der Mensch ist ja trotzdem weg. Mhm. Also wir verstehen auf der rationalen Ebene, ja klar, ihr hattet einen langen Lebensweg, trotzdem ist der Mensch weg und es ist super traurig. Mhm. Und das zu deiner Frage am Ende, es ist vielleicht gar nicht so der Unterschied. Ich glaube, es macht den Unterschied, wie das Leben von der verstorbenen Person möglicherweise reflektiert durch die Hinterbliebenen empfunden wurde.
Mhm.
Also wenn jetzt jemand sagt, Mensch, der saß nur in seiner Wohnung und ist kaum aus dem Haus gegangen und wir hatten das Gefühl, dem ging es nicht gut, kann das manchmal irgendwie eine größere Herausforderung sein, als wenn der 27 war und hatte ein knaller Leben und die Jungs stehen noch mal am Grab und singen sein Lieblingslied oder das Guter läuft.
Ja, findest du das eine größere Herausforderung?
Ich glaube, dieses Kriterium Alter, also ist meiner Erfahrung nach auch eher ein Klischee.
Dich beschäftigt er, hat er oder sie das Leben gelebt?
Ja,
in welcher Zeit auch immer?
Oder gab es da vielleicht unausgesprochene Sachen von den Hinterbliebenen? Also es gibt zum Beispiel eine Situation, dass dann Affäre dann noch saß von dem verstorbenen Mann. Und man so dachte, okay, das ist mal wirklich delikat. Inwieweit kommt die jetzt dann zu Wort? Ne?
Das heißt, sie also, hat dich dann erwähnt.
Also sie saß dann auch noch mit am Tisch und es war aber eigentlich kurz vorher erst klar, dass es die gab und da war aber noch ganz wenig mit der Frau ausgewertet, dass die Biografie eben so Mann war von diesem Mann.
Mhm.
Und das sind, glaube ich, eher so Themen, wo ich dann denke, okay, jetzt muss ich hier mal ganz kurz
die Karten neu mischen.
Boden, ja.
Unhalten.
Boden, auf dem wir uns hier sicher fühlen können, mehr oder weniger. Mhm. Als jetzt, wie alt die Person war. Mhm.
Und wie ist dir das gelungen? Jetzt gerade in dem Fall, also ich meine, das ist ja schon mal total besonders, dass die dann zusammen am Tisch saßen.
Also ich kann ja auch immer nur von, ich stutze so viel, weil ich immer denke, aus Respekt zu den Menschen, erstens, ist das jetzt hier irgendwie entschlüsselbar? Nee. Jetzt mal ganz offen denke ich so, warte mal, das ist mir total wichtig, dass es das nicht ist. Und auch subjektiv von mir empfunden habe ich diese, deswegen bin ich ja gerade auch so ein bisschen vorsichtig, diese Person, die nicht verheiratet war mit dem Mann, als sehr reflektiert empfunden. Das wurde von der Frau aus guten Gründen, glaube ich, emotional anders so gesehen. Aber mein Job war ja daraus auch eine Rede und einen angenehmen Ablauf für den Abschied zu stricken. Und das hat es mir relativ einfach gemacht, weil die im Wesen und in dem, was sie wollte, sich sehr zurück. Also sie war da, aber sie war reflektiert und ist immer wieder zurück und hat gesagt, das wäre für mich schön, aber wenn ihr das nicht wollt, wäre das für mich in Ordnung. Mhm. Also so wie sie war, ist sie mir sehr entgegengekommen. Also sie ist jetzt nicht so klassischerweise wie in dem Viertel nach acht Film da reingeprescht und gesagt, so, ich bin die Affäre vom Horst und ihr kennt mich noch nicht, aber jetzt wird spannend.
Aber ich war die letzten 35 Jahre dabei.
Genau. So, ich hätte gerne eigene Rede. Können Sie zwei schreiben? Ja. Deswegen habe ich das gar nicht, wo du jetzt so fragst und ich drüber nachdenke, als so schwierig empfunden. Das war nur so der Einstieg, okay, speziell. Aber irgendwie
bei deinem Vater war, dass ich da so reinspringe, war ja auch deine Mutter und Freundin.
Die war nacheinander, soweit ich weiß.
Ja gut, weil deine Mutter ja gestorben ist und dann war dein Vater alleine. Ja. Also ich meine, es gibt alle Geschichten.
Ja. Mhm. Wobei, da gibt es auch noch diese Geschichte, dass mein Vater durch dieses Morphion am Ende auch wirklich Käse erzählt hat, ne? Also wo ich auch dachte, ja gut, dass wir ein gutes Verhältnis haben, sonst würde ich das jetzt alles für bare Münze nehmen. Und ich weiß nicht, jetzt wird es ein bisschen humoristisch, kennt ihr aus den 90ern noch diese Dreiteiler, der Exorzist?
Also noch im Namen.
Egal, der hat so Geister ausgetrieben und dann haben die, die da lagen, halt auch so mit den Augen gerollt, naja. Mhm. Und so ein bisschen erinnerte es mich daran. Und dann guckt er mich so an, mit diesen super irren Augen und sagt dann so, wir sind alle Sünder und der Herrgott holt uns alle zu sich und wir haben alle was getan, auch ich. Und dann habe ich gesagt, so Papa, stopp, das behältst du für dich. Morgen kommt der Pfarrer. Ich habe jetzt am Ende, und alle reagieren so wie du, warum hast du ihn nicht reden lassen? Sagst super spannend. Ja, aber ich hänge ja dann da, weißt du?
Ja, und was der dann machst gesagt du dann mit hätte, der Information?
Ich bin nicht dein Vater. Ja, super. Und dann sitze ich da und denke mir, na toll. Und dann habe ich gesagt, morgen kommt der Pfarrer, dem kannst du das alles erzählen, deine Sünden, ich will die nicht hören. Also weil
gut, das ist ja richtig.
So ein offenes Verhältnis hatten, dass ich dachte, ich bin mir sehr sicher, dass dieser total stadtvolle, reflektierte Mann nicht unter Morphium mir jetzt seine absoluten Wahrheiten erzählen wollte.
Gut.
Ja.
Ja, und das darf ja jeder entscheiden, wie er oder sie will.
Ja, ja. So,
und das ist
du hättest erstmal das Mikrofon geholt, oder?
Nö, aber ich bin da schon sehr offen, glaube ich. Also, oder ich kann das dann, ich weiß nicht, ob ich das dann für die Wahrheit genommen hätte. Ich mutmaße, aber es ist ja eine Mutmaßung, dass ich es einfach nur gehört hätte. Mhm. Also, ob da jetzt dann was Wahres dran ist oder nicht. Keine Ahnung. Also ich habe ja bisher auch toll nur meine Großmutter begleitet, die mit 106 gestorben ist und habe dann eben so diese unterschiedlichen Szenarien mit ihr durchlebt und habe das immer nur so genommen, wie es war.
Du und ich, wir haben eigentlich, wenn ich so, also ich kenne jetzt nur den Tod deiner Oma, den ich auch mitbekommen habe über von deinem Erzählen. Wir haben eigentlich schöne Abschiede erlebt, so, ne?
Aber ja.
Ja, toll, toll, toll. Auf den Tisch kannst du nicht hauen, der ist nicht Holz.
Nee, das ist nur so ein Kopf geklopft. Alter Trick. Ja, Wahnsinn.
Ja. Ich hatte eben noch mal einen Gedanken, der mir auch wichtig ist, noch mal zu sagen, so das, was ich so erlebt habe, dieses wenn Leute mich mittlerweile fragen, wie geht's dir, dann kann ich auch nicht mehr sagen, gut, schlecht oder irgendwas, weil es einem immer irgendwie alles geht. Das ist so das, was ich irgendwie gelernt habe mittlerweile.
Ja, und ich frage immer, auf welcher Ebene?
Ja, oder
auf welche
so.
Ebene meinst du?
Also, dass das alles immer okay ist, dass man dann traurig sein darf, wütend, irgendwas witzig findet, erleichtert und dass das alles da sein darf.
Und was antwortest du dann? Also das wäre eigentlich total toll, weil wir ganz oft auch so neue Worte suchen für eben Sachen, die wir seit 100 Jahren mit dem gleichen Wort beantworten, was aber meistens gar nichts mehr mit uns zu tun hat. Oder die Sache gar nicht trifft mehr.
Also wie geht's, finde ich auch schwierig zu beantworten. Da habe ich auch noch keine Antwort. Ich hatte jetzt letztens auch total bekloppt auf Facebook einen alten Schulkumpel und der hat mich gefragt, wie geht's dir? Und dachte ich, so schräge Plattform für so eine Frage, wenn man irgendwie 25 Jahre, also aber das ist, glaube ich, mein Ding mit diesen sozialen Dingern. Na gut, und dann habe ich geschrieben, ja, letzten 4 Jahre ist irgendwie viel passiert, habe viel Gutes draus genommen. Gerade geht's mir gut. So. Und dann habe ich ihn gefragt und dann sagt er, ja, was ist denn alles passiert in den 4 Jahren?
Auf Facebook gefragt.
Ja, und dann habe ich so gedacht, okay, viel Zeit hast du. Und dann habe ich auch gesagt, falsche Plattform, viel zu viel Inhalt. Und dann meine ich so, zusammenfassend ist das Leben passiert.
Okay, so. Das ist wieder ein bisschen eingesammelt.
Dann, ja, und am Ende ist es das ja dann auch. Also da passieren immer Dinge. Also wir wissen auch nicht, was nächste Woche los ist.
Nee, wir wissen ja schon nicht, was in der Stunde ist.
Ja.
Ja.
So, die Tür ist gerade schon aufgeflogen nebenan.
Genau.
Die Toilette spielen auch.
Krass, vorm Stillen nochmal zur Toilette.
Ah, herrlich. So, ich glaube, wir fangen mal an zu zündeln.
Ja.
Gibt es noch irgendwas, liebe Annette, wo du sagst, oh, das muss noch mal raus? Wir sind noch nicht ganz durch. Oder was geben wir? Was befeuern wir?
Also insgesamt freue ich mich, dass dieses Thema so langsam aus der Tabu-Ecke kommt. Und dass eine Wertschätzung auch von den Menschen am Ende noch mal realistisch auf das Leben gucken zu dürfen, so langsam in Gang gesetzt wird. Und dass man nicht, man darf das machen, aber dieses klassisch schwarze, traurige, nur eine Möglichkeit ist, den Abschied zu feiern. Und dass es immer weiter auseinander geht und dass ich die Menschen dazu ermutigen möchte, traut euch mal ans Ende zu denken, dahin zu gucken, um dann jeden Tag abzufeiern. Amen.
Gut. Annette Nordhoff war bei uns. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke euch.